Auch von meiner Seite möchte ich euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich wirklich vom ganzen Herzen, dem Herrn heute am Wort dienen zu dürfen. Das ist eins der größten Vorrechte, die man haben darf. Und ja, wir werden heute einen Auszug aus einer Geschichte hören, wo ein Mann mit seinen Taten viele Menschen anzieht, auch viele Mitstreiter hat. Und nachdem er zu ihnen gesprochen hat, verlassen ihn die Menschenmassen und selbst seine Mitstreiter ziehen in großen Scharen weg von ihm. Wenn wir das heute sehen würden, in unserer heutigen Zeit, würden wir objektiv einfach auch betrachtet sagen, oh, hat er seine Worte vielleicht nicht klug gewählt? Was hat er denn Sinn damit gehabt? Aber um den Mann, um den es geht, ist unser Herr Jesus Christus. Für uns als bibeltreue Christen ist es natürlich klar, dass er keine Fehler machen kann. Er ist vollkommen. Und so ist es, denke ich, sehr interessant zu schauen, welche Ziele verfolgt der Herr mit dieser Rede. Was will er uns sagen? Und ja, was möchte er damit bezwecken? Wir lesen die Stelle in Johannes 6 heute. Diese Begebenheit findet sich in Johannes 6. Johannes 6, ab Vers 35 bis Vers 45. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Bis dahin. Lass uns noch mal kurz stille werden und beten. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass wir das Recht haben, in deinem Wort zu lesen und es auch hier jetzt im Rahmen des Gottesdienstes zu betrachten. Ich bitte dich, Herr, zeig uns, was du uns mit diesem Wort sagen möchtest. Lass uns daran keinen Anstoß nehmen, sondern lass uns dein Wort stehen lassen, wie es ist, und uns darüber freuen, Herr. Und ja, bitte hilf mir, Herr. Steh du mir bei. Amen. Ein paar einleitende Worte. Die Menschen, die hier zum Herr kommen, zu denen er spricht, erlebten, wie wir auch im Kapitel 6 vorher lesen, die Speisung der 5000. Und als sie zu ihm kamen, die Volksmenge, ja, und dieses Zeichen gesehen hatten und satt geworden sind, wie der Herr Jesus Christus auch später sagt, sagten sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie dachten an 5. Mose 18, an die Prophetie auf den Messias hin. Und sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Aber der Herr zieht sich zurück. Die Jünger sondert der Herr ab und an anderen Parallelstellen dazu, beispielsweise in Matthäus 14, lesen wir, dass der Herr die Jünger nötigte, in das Boot zu steigen, um das gegenseitige Ufer zu erreichen. Und die Jünger kamen in einen Sturm und mitten in dem Sturm erscheint der Herr Jesus Christus auf dem Wasser gehend und sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Die Volksmenge hingegen, die satt geworden war und die ihn mit Gewalt zum König machen wollten, suchten ihn am nächsten Tag und ja, sahen, okay, er muss ans gegenseitige Ufer gefahren sein und folgten ihm daraufhin, ohne Sturm. Gemütliche Überfahrt, wenn wir es jetzt nicht, ja, soweit ich die Stelle lese. Also sie hat, Turbulenzen werden nicht erwähnt. Und sie kamen zum Herrn. Und er macht ihnen sofort klar, ihr sucht mich nicht. Aus richtigen Gründen. Ihr sucht mich, weil ihr gestern satt geworden seid, weil eure irdischen Bedürfnisse gestillt worden sind. Trachtet nicht nach der Speise, die vergänglich ist, sondern trachtet nach der geistlichen Speise. Er bezeichnet sich dann selbst, er deutet es erst an, denn im Vers 35 sagt er es ganz klar, er deutet es an, dass er das Brot des Lebens ist, was vom Vater gesandt ist, was Leben gibt. Und als die Volksmenge das hört, Herr, gib uns das Brot alle Zeit. Wir denken daran auch an Johannes 4, an die Begebenheit mit der Frau aus Samarien. Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr schöpfen gehen muss. Aber auch da und auch hier ist es kein geistliches Verlangen, sondern das Verlangen, weil die Bedürfnisse, ihre irdischen Bedürfnisse gestillt werden könnten, beziehungsweise auch da gestillt worden sind. Und so fängt der Text an im Vers 35. Er stellt sich ihnen als das wahrhaftige Brot vor. Wer zu ihm kommt, den wird nicht hungern. Und wer an ihn glaubt, wird nicht dürsten. Wir sehen hier, zu ihm zu kommen und zu glauben, ich habe das ja auch, glaube ich, vorne schon öfter gesagt, ist dasselbe. Zu Jesus zu kommen heißt, an ihn zu glauben. Und an dieser Stelle fängt der Herr an, das erste Mal zu sagen, ich bin das Brot des Lebens. Und wir lesen es im Johannesevangelium öfter noch an anderen Stellen, dass er immer wieder die Ich Bin-Worte verwendet. Und indem er sagt, ich bin das Brot des Lebens, macht er ihnen klar, es ist nicht einfach eine Sache wie ein Stück Brot, was sie aufnehmen müssten, sondern es geht um ihn, um seine Person, die vom Vater gesandt ist. Sie müssen Jesus aufnehmen, sie müssen ihn in ihr Leben lassen. Es geht um ihn. Er ist die Speise, die allgenügsam ist, der das Bedürfnis stillen könnte, was die jetzt gar nicht sehen. Sie denken an ihren Hunger. Aber der Herr Jesus Christus denkt daran, dass sie seine vollkommene Person, sein vollkommenes Opfer, was er dann später bringen würde, für die Sünden bräuchten würden. Er sieht, was der Mensch wirklich braucht und nicht das, was der Mensch begehrt. Und obwohl der Herr dieses Zeichen getan hat, obwohl er jetzt so klar auch zu ihnen spricht, sagt er im Vers 36, und trotzdem glaubt ihr nicht. Damit sieht der Herr jetzt schon, was dann die Volksmenge in Vers 41 und 42 aus ihrem eigenen Mund sagen werden, dass sie Anstoß nehmen daran, was der Herr gesagt hat. Aber er sagt es jetzt hier schon, obwohl sie ihn vor Augen haben, obwohl sie ihn sehen, macht der Herr deutlich, ihr glaubt nicht. Er sagt ihnen das direkt. Er hält ihnen ihren Unglauben vor. Weil der Mensch ist verantwortlich zu glauben. Er ist aufgerufen, sich zu bekehren, Buße zu tun und an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Und der Mensch, wenn er nicht glaubt, muss sich dafür eines Tages verantworten müssen. Er ist voll verantwortlich dafür, wenn er verloren geht. Der Unglaube der Volksmenge war groß, aber Gott wird keineswegs scheitern in dem, was er macht. Er hat in Vers 35 davon gesprochen, dass die, die kommen, nicht hungern werden und die, die glauben, nicht dürsten werden. Und jetzt sagt er, wer dann wirklich kommen wird. Und es wird welche geben, die definitiv kommen werden. Auch wenn diejenigen, die vor ihm stehen, größtenteils alle nicht glauben. Alles wird kommen. Das ist erstmal ein Wort. Allumfassend. Was für eine Gewissheit. Es gibt Menschen, die werden kommen. Sie werden glauben an den Herrn Jesus Christus. Das steht fest. Alles, was ihm der Vater gibt, wird zu ihm kommen. Eindeutige Sache. Es gibt Menschen, die werden glauben, sie werden gläubig werden an den Herrn Jesus Christus. Das ist fest. Und zwar alle, die ihm der Vater gibt. Wie der Vater den Sohn gesandt hat, so gibt der Vater auch bestimmte Menschen den Sohn. Und diese werden zu ihm kommen. Der Vater ist hier der Handelnde. Er sendet den Sohn und er gibt Menschen, bestimmte Menschen dem Sohn. Das heißt, sie kommen, weil der Vater sie dem Herrn Jesus Christus gegeben hat. Das heißt, der Vater hat bestimmte Menschen auserwählt, an den Herrn Jesus Christus gläubig zu werden. Und das ist nicht nur eine Lehre, die an dieser Stelle steht. Das Neue Testament ist voll mit der Lehre der Erwählung. Dass Gott bestimmte Menschen zum Heil erwählt hat. Wir haben es von Bradley in der Auslegung des Römerbriefes gehört. Römer 8, die goldene Kette. Zuvor erkannt, vorherbestimmt, gerechtfertigt, gerufen, berufen und verherrlicht. Wir eindeutig auch in Römer 9, Epheser 1. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Es wurden alle diejenigen gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wow. Der Vater, die der Vater auserwählt hat, die werden gläubig werden. Das ist gewiss, sie werden kommen. Er hat zuerst gehandelt. Er war der Erste. Der Ursprung der Errettung ist nicht das Bedürfnis des Menschen, sondern es ist die Handlung Gottes, des Vaters. Er steht am Anfang jedes Glaubensweges. Und wer zu ihm kommt, heißt es, den wird er nicht hinausstoßen. Und was das im Zusammenhang bedeutet, werden wir gleich sehen. Aber dieser Vers ist auch eine starke Ermutigung. Der wirklich kommt, der mit wahrhaftigem Herzen zum Herrn kommt, in Sündennot und das Verlangen von ihm gerettet zu werden, den wird er aufnehmen. Und es ermutigt und macht uns auch wiederum verantwortlich, auch zu kommen und dieses Angebot anzunehmen. Wie er auch schon vorhin ihren Unglauben angesprochen hat, so ermutigt er jetzt auch die Menschen zu kommen. Und wir finden diese Kombination der Erwählung zum Heil und der Verantwortlichkeit des Menschen an mehreren Stellen. Ich habe gerade zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 48 zitiert. Und genau an dieser Stelle vorher lehnen die Juden die Rede von Paulus und Barnabas ab. Und was sagen sie? Sie sagen, ihr stoßt das Wort Gottes von euch und achtet euch des ewigen Lebens selbst nicht würdig. Und da können wir meiner Meinung nach sagen, die Bibel lehrt eindeutig eine Erwählung Gottes zum Heil, aber nicht eine Vorherbestimmung zur Verdammnis, sondern wenn der Mensch verloren geht, ist es seine eigene Schuld. Er ist aufgerufen, Buße zu tun und sich zu bekehren. Er ist aufgerufen vom Herrn. Es sind beides Wahrheiten. Bloß können wir sie nicht miteinander verheiraten, wir Menschen nicht. Das übersteigt unser Denkvermögen. Es gibt Wahrheiten in der Bibel, die komplementär sind, die gegeneinander stehen, aber die von der Bibel beides gelehrt werden. Ja? Und wir verstehen einiges nicht. Alleine das Wesen Gottes, die Dreieinheit. Wer kann das von euch hier darlegen? Ich nicht. Vollkommen. Ich kann ganz klar zeigen, die Bibel lehrt das. Aber vollkommen verstehen können wir es nicht, weil es ist Gott. Wir sind Menschen. Wir sind die Geschöpfe. Er ist der Schöpfer. Und es gibt mehrere Sachen. Und da gibt es ein schönes Bild, was einige Brüder verwenden. Ein Mensch steht an einer Straße und es ist ein Haus dort. Da steht Matthäus 11, kommt her zu mir alle. Und der Mensch, der da steht, geht hinein in das Haus. Und er fühlt sich sehr wohl dort. Es ist schön, angenehm. Er fühlt sich geborgen. Und schaut dann nach hinten zur Tür. Und über der Tür innen steht, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und so denke ich, ist es ein Segen, wenn wir diese beiden Dinge stehen lassen, auch wenn wir sie nicht miteinander kombinieren können. Kehren wir zum Textzusammenhang zurück. Weil er den Willen des Vaters tut, deswegen wird er alle aufnehmen, die der Vater ihm als Liebesgeschenk gibt. Er wird alle aufnehmen, weil er alle Zeit den Willen seines Vaters tut, wie wir das im Zusammenhang lesen. Wenn gesagt wird, in Vers 38, dass er nicht seinen Willen tut, sondern den Willen des Vaters, heißt es nicht, dass der Herr Jesus Christus einen anderen Willen hat als Gott der Vater, dass es da einen Unterschied geben würde. Nein. Wir lesen dazu Johannes 5, die Verse 19 und 20. Johannes 5, die Verse 19 bis 20. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Es wird ganz klar differenziert in den Personen. Aber der Wille des Vaters ist auch der Wille des Sohnes. Er ist dafür aus dem Himmel herabgekommen. Er hat nach Philipper 2 Knechtsgestalt angenommen, um vollkommen gehorsam zu sein, sich vollkommen als Knecht darzubieten und den Willen des Vaters zu tun. Nicht zu 99,9%, sondern zu 100%. Er hat nie etwas Falsches gemacht. Er ist ohne Sünde. Und so nimmt er auch alle die, die ihm der Vater gibt, und wird mit ihnen nach dem Willen des Vaters handeln. Und was der Wille des Vaters ist, erklärt er uns nun. Vers 39. Er soll nichts verlieren von dem, was ihm gegeben worden ist. Und hier haben wir eine weitere Lehre der Schrift, die so kostbar ist. Die wahrhaftig gläubig geworden sind, werden in seiner Hand bewahrt. Nach dem Willen des Vaters. Lasst uns dazu Johannes 10 aufschlagen. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ein Mensch, der wahrhaftig wiedergeboren ist, wird nicht mehr verloren gehen. Aber nicht, weil wir aus uns selbst ihm die Treue halten könnten. Nicht, weil wir so gut sind, weil der Herr so gewiss ist, dass wir gut handeln werden, sondern weil er es tut. Weil er es macht. Es ist der Wille des Vaters, der am Anfang steht, das Werk des Sohnes, der den Gehorsam zum Vater hat, der alle Zeit den Willen des Vaters tut, und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dass ein Mensch, wenn er wirklich gerettet ist, auch gerettet bleibt. Wie gesagt, das hat seinen Anfang in der Auserwählung des Vaters von Ewigkeiten her, der seinen Sohn gesandt hat, der für die Schafe, die der Vater ihm gegeben hat, wir haben das auch hier in Johannes 10 gelesen, sein Leben lässt. Er lässt sein Leben für die Schafe. Er ist der gute Hirte, wie wir es heute auch gehört haben. Er hat sein Leben gegeben für uns. Er hat mit diesem Opfer die für immer vollendet, die geheiligt werden, die dafür abgesondert sind. Hebräer 10, Vers 14. Vollendet, liebe Geschwister. Und er kann diejenigen voll erretten. Hebräer 7, Vers 25. Weil er ewig lebt und sich für sie einsetzt. Das haben wir heute auch gehört. Das Beispiel von Petrus. Der Herr Jesus Christus bewahrt uns Gläubige, weil er oben im Himmel als perfekter Hohepriester für uns einsteht. Für uns schwache Gläubige betet er. Und so hat er auch für Petrus gebetet. Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Aber ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Tröstlich. Der Herr verwendet sich für die Gläubigen. Er ist der Fürsprecher, wie wir es auch in 1. Johannes Kapitel 2 hören, für die Gläubigen beim Vater. Er bittet als vollkommener Hohepriester für seine Schafe. Er bewahrt sie durch seine Gebete. Der Vater schickte, Johannes 14, Vers 16, den Heiligen Geist, der in Ewigkeit bei euch bleibt, wird gesagt in Johannes 14, Vers 16. Und damit sind sie versiegelt für den Tag der Erlösung, Epheser 4, Vers 30. Und der Herr wird das Werk, was er in uns Gläubigen, die wirklich wahrhaftig wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist empfangen haben, vollenden, Philipper 1, Vers 6. Er wird das Werk, was er angefangen hat, vollenden, bis auf den Tag, wo die Gemeinde entrückt ist und wir auch im Himmel dann körperlich vollkommen sein werden, was wir jetzt bereits durch unsere Stellung sind. Er wird uns festmachen bis ans Ende. 1. Korinther 1, Vers 8. Der Herr Jesus Christus ist vollkommen gehorsam. Er wird nichts verlieren. Die Schafe werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, das sagt die Schrift. Natürlich muss ein Christ auch bestimmte Kriterien erfüllen, um diese Gewissheit auch zu erfahren, wie wir es jetzt in der Betrachtung bei Bradley, wo er den 1. Johannesbrief auslegt. Wie muss das aussehen? Aber es ist ein Wenn-Dann. Wenn wir wirklich wiedergeboren sind und den Heiligen Geist erhalten haben, dann wird sich das zeigen. Stück für Stück. In Schwachheit, in viel Krampf, in viel Anfechtung und in viel Kampf mit dem sündigen Fleisch und Schwachheit. In Rückschlägen. Aber es ändert sich. Und der Herr führt uns durch die finsteren Täler auch wieder hinaus. Es ist sein Gehorsam zum Willen des Vaters. In Vers 40 lesen wir dann folgend, nachdem er gesagt hat, dass er alle wahrhaftig Gläubigen, die ihm vom Vater gegeben werden, bewahren wird. Dann beschreibt der Herr Jesus Christus die einzelnen Gläubigen. Wieder eine Ermutigung, der ihn sieht und glaubt. Das eine Kriterium, das Sehen, haben wir schon bei der Volksmenge. Sie haben ihn gesehen. Aber dieses Sehen muss eine Konsequenz haben. Du musst, wenn du ihn gesehen hast, ihm glauben. Und wir sehen heute den Herrn Jesus Christus nicht, dass er direkt vor uns steht. Wie sehen wir heute den Herrn? Wie können wir ihn heute sehen? Genau. Als der Herr mit den Jüngern von Emmaus ging, zeigte er sich nicht ihnen sofort, sondern er legte ihnen die Schriften aus und zeigte ihnen vom 1. Mose an und den Propheten, was sich auf ihn bezog. Und dadurch haben sie ihn erkannt. Und auch Paulus, als er sich bekehrt hat, in Apostelgeschichte 9 sagt, als er denn mit den Juden sprach, er bewies, natürlich auch an anderen Stellen sagt er, dass ihm der Herr begegnet ist, aber er bewies an dieser Stelle durch die Schriften, dass Jesus der Christus ist. Und so muss dieses Sehen, ob jetzt da leibhaftig oder auch, wenn wir ihn in der Schrift erkennen, die Konsequenz haben, dass wir gläubig werden, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Das sind so starke Worte. Jeder, der ihn gesehen hat und glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist so wunderbar. Und auch hier wieder wird das wiederholt, was wir im Vers 39 schon gelesen werden. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Er wird es bis ans Ende durchziehen. Er wird es tun. Nach so wunderbaren Worten möge man meinen, die Reaktion wäre vielleicht ein bisschen anders, als sie dann jetzt ausfällt in Vers 41. Ich hatte gesagt, dass der Herr in Vers 36 bereits schon gesagt hat, sie glauben nicht. Und jetzt lehnen sie ihn offenkundig ab. Und was ist der Inhalt ihrer Ablehnung? Lehnen sie das ab, ja, dass alle die kommen werden, die ihm der Vater gegeben hat, oder auch andere Sachen, die er gesagt hat? Nein. Das Erste, was er zu ihnen gesagt hat, ist der Anstoß, dass er das wahrhaftige Brot ist, was aus dem Himmel herabgekommen ist. Sie hängen sich an dieser Stelle auf. Sie stoßen sich an der ersten Sache, die er gesagt hat. Schon beim ersten kommen sie nicht mit. An der himmlischen Herkunft des Herrn Jesus Christus, an seiner Gottheit. Sie limitierten den Sohn Gottes auf sein menschliches Wesen. Kennen wir nicht seine Eltern, Maria und Josef? Wie kann dieser denn sagen, dass er aus dem Himmel gekommen ist? Frechheit! Und da ist der Unterschied. Das ist die Erkenntnis, die alles übersteigt. Viele Menschen, auch viele andere Religionen, haben ein positives Bild menschlich gesehen von unserem Herrn. Oder auch Atheisten. Meine Französischlehrerin damals meinte, ja, also ich kann ja Weihnachten in die Kirche gehen und sagen, ja, Jesus, der war schon ein guter Mensch, hat gute Sachen gemacht. Aber, dass er Gottes Sohn ist, nein, das glaube ich nicht. Das kann doch nicht sein. Es ist normal, dass der natürliche Mensch daran Anstoß nimmt. Die Erkenntnis, dass der Herr Jesus mehr ist als ein außergewöhnlicher Mensch, ist eine Erkenntnis, die alles übersteigt. Matthäus 16, Vers 16. Der Herr fragt seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt der Herr, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Diese Erkenntnis, zu erkennen, dass der Herr Jesus Christus, der ewige Gottessohn ist, der Yahweh aus dem Alten Testament, der aus dem Himmel herabgekommen ist und Mensch geworden ist, ist ein Geschenk des Vaters. Dass wir das erkennen dürfen, dass wir das in der Schrift annehmen durften. Für wen hältst du den Herrn Jesus Christus? Du, der du hier sitzt. Hast du ihn erkannt? Sagst du, ja, ich bin Christ und du kommst hier auch immer mit her? Vielleicht denke ich jetzt nicht, dass es hier der Fall sein wird, aber es gibt viele Menschen in den Gemeinden, die kommen und sagen, Jesus, ja, aber hast du wirklich erkannt? Hast du seine Gottheit in der Bibel erkannt? Hast du seine Herrlichkeit gesehen? Hast du gesehen, dass er dieser große Herr in Jesaja 6 ist, der auf dem Thron sitzt? Da, wo die Engel rufen, heilig, heilig, heilig. Das ist der Herr, der sich erniedrigt hat für uns. Viele Religionen, die sich auch als Christen bezeichnen würden, selbst Mormonen sagen ja, dass sie so gesandt christlich sind, erkennen nicht, dass der Herr Jesus Christus der Himmlische ist. Und wenn du das nicht erkennst, dann geht's dir wie die Volksmenge hier. Dann hängst du dich daran auf. Dann ist alles weitere Reden zwecklos. Weil diese Erkenntnis ist heilsentscheidend. Wie reagiert der Herr auf die Ablehnung im Vers 43? Er ermahnt sie. Und das ist ein Befehl zum Guten. Murrt nicht untereinander. Schweigt. Hört auf. Leistet keinen Widerstand. Und dann folgt im ersten Teil des Vers 44 eine sehr eindeutige Aussage. Niemand kann zu mir kommen. Nur diesen Teil des Satzes. Der natürliche Mensch kann von sich selbst aus nicht kommen. Er kann nicht glauben an den Herrn Jesus Christus. Warum? Der Sündenfall von Adam hat etwas auf uns alle übertragen. Wir sind vom Wesen her, von Natur aus, alle Sünder. Alle, allesamt. Es ist nicht nur eine Schieflage, die durch den Sündenfall entstanden ist, wie es beispielsweise die katholische Kirche lehrt. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 1, dass wir, die wir gläubig geworden sind, geistig tot waren in Übertretungen und Sünden. Während der Zeitgeist heute sehr auf den Individualismus schaut, mit dem Menschen im Mittelpunkt, der seine eigene Autorität ist und denkt, ja, ich entscheide mich, wann ich es für richtig halte und ich komme dann, wenn es mir passt, sagt der Herr, niemand kann zu mir kommen. Wir haben es nötig, dass Gott sich über uns erbarmt. Wir haben ihn nötig, nicht er hat uns nötig. Wir dürfen das nicht verdrehen, wie es heutzutage oft ist und das Bedürfnis des Menschen im Mittelpunkt steht. Wir haben Errettung nötig. Wir müssten schreien, o Gott, sei mir armen Sünder gnädig. Das ist die richtige Haltung, nicht anders. Das wird heutzutage leider sehr viel verdreht. Aber auch hier, wie schon in der Ablehnung, die der Herr in Vers 36 schon gesehen hat, gibt es welche, die trotzdem, obwohl sie selbst unfähig sind zu kommen, trotzdem kommen werden, ja sogar definitiv kommen werden. Denn es heißt weiter, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat. Der Jesus Christus zeigt, dass der Vater Menschen zum Sohn ziehen muss, damit sie kommen. Er, der Vater, der ihn gesandt hat, um seinen Willen auszuführen. Wir lesen da auch im weiteren Textverlauf noch, Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Da wird der Sachverhalt wiederholt. Es braucht Gottes Wirken an uns, damit wir kommen, damit wir gläubig werden. Und viele geschätzte Bibellehrer würden sagen, dass Gott, der Vater, auf diese Weise alle Menschen zum Sohn zieht, wie es hier in dem Vers 44 beschrieben ist. Ich würde von der Auslegung und von dem Textzusammenhang aber etwas anderes sagen. Dem ist nicht so. Natürlich ruft der Herr Jesus Christus alle Menschen, wie wir es vorhin auch schon gehört haben. Kommt her zu mir alle. Der Mensch ist aufgerufen, dich zu bekehren. Aber das meint diese Stelle hier nicht. Während das, was ich gerade gesagt habe, also kommt her zu mir alle, ein allgemeiner Ruf ist für alle Menschen, ist hier etwas anderes gemeint. Denn der Herr Jesus Christus sagt zum Ende des Satzes noch, ich werde ihn auferwecken. Wer ist ihn? Den der Vater zieht. Diesen wird er auferwecken. Es ist nicht ein Ruf, der uneffektiv ist, sondern es ist eine wirkliche Berufung, eine effektive Berufung. Der Vater, der vom Vater zum Sohn gezogen wird, wurde dem Sohn gegeben und er wird vom Herrn Jesus Christus festgehalten, bewahrt bis ans Ende und wird dann auferweckt werden zum ewigen Leben. Dieser Zug, der hier beschrieben ist, das können wir beispielsweise auch in 2. Timotheus 1, Vers 9 lesen. Da sagt Paulus, wir wurden berufen mit einem heiligen Ruf, wie der Herr Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Lazarus, komm heraus. Und so ist dieses Ziehen hier gemeint im Textzusammenhang, dass dieses Ziehen Erfolg haben wird. Die, die so gezogen werden, werden definitiv alle kommen. Sein Werk kann niemand hindern, wie es in dem uns bekannten Lied heißt. Und dann zitiert der Herr eine Stelle aus dem Alten Testament, Jesaja 54. In Jesaja 54, das könnt ihr auch gerne dann zu Hause nochmal nachlesen, das Kapitel, geht es um die komplette Annahme des Volkes bei der Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit zum tausendjährigen Reich, wo eine Annahme da sein wird, wo das ganze Volk Israel errettet sein wird. Sie werden, Vers 3 im Kapitel 54 Jesaja, die Heidenvölker besitzen und der Herr schwört, nie wieder zornig über sie zu sein. Vers 9 in Jesaja 54. Dabei geht es darum, dass Israel verloren war und Gott sich eines Tages über es in komplett, also wirklich komplett vollständig erbarmen wird zu dieser Zeit. Und das lesen wir in verschiedenen Versen in Jesaja 54, Vers 6. Wird der Herr dich rufen, wird ist da gesagt. Vers 7. Aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Vers 8. Mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen. Vers 10. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen, spricht er zu seinem Volk. Im Jesaja-Zusammenhang ist es so, dass es den Juden damals gegeben worden ist. Und sie konnten sehen, eines Tages wird der Herr uns komplett annehmen und wird mitten unter uns wohnen, wie wir auch in anderen Stellen lesen. Ähnlich wie hier in Johannes 6 wird Gott erhöht als der, der sich über die Sünde erbarmt, sie vollständig rettet, wie hier auch in dem Fall sein Volk Israel. Alleine durch ihn wird das ganze Volk Israel eines Tages ein komplett errettetes Volk sein. Sie werden ihn alle kennen, heißt es in der Bibel. Vom Kleinsten bis zum Größten. Alle. Und dann kommen wir auch zum Vers 13, Jesaja 54, Vers 13, den er hier zitiert. Er redet über die Kinder, über die Nachkommen der Israeliten und über die heißt es, dass sie gelehrt sein werden. Es heißt, das ist in Johannes 6 im griechischen Text ein Adjektiv und im hebräischen Text ist es ein Substantiv. Es ist kein Verb. Das heißt, es beschreibt den Zustand der Person. Und über die Kinder der Israeliten wird gesagt, sie werden gelehrt sein. Das heißt, sie werden Gerettete sein. Es beschreibt den Zustand. Man könnte im Hebräischen auch übersetzen und so gibt es auch die Schlachter 2000 Online-Ausgabe in der Fußnote wieder. Oder sie werden Jünger des Herrn sein. Also es ist ein Substantiv, was dort im Text steht. Sie sind gelehrt, sie sind Jünger. Sie werden allesamt Gläubige, die hier genannten Kinder. Die Schrift sagt, ich habe dazu einige Schriftstellen. Jeremia 31, Vers 34. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. 5. Mose 30, Vers 6. In 5. Mose 30 geht es auch darum, um die Zeit, wo der Herr das Volk Israel aus allen Heidenvölkern wieder sammeln wird und sich über sie erbarmen wird. Da heißt es im Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst vom ganzen Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Und noch eine Stelle aus Jesaja, Jesaja 59, Vers 21. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinem Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Das Volk Israel wird ein komplett gerettetes Volk sein, ein Eigentumsvolk für das Herrn, für den Herrn und wird im tausendjährigen Friedensreich das Zeugnis einnehmen, für das es der Herr vorgesehen hat. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Und auch hier in Johannes 6 spricht der Herr Jesus zu Juden, zu der jüdischen Volksmenge. Er zeigt, eines Tages werde ich einen Überrest des Volkes erretten. Und diese werden dann alle gläubig sein. Sie werden mich finden, weil der Vater sie zu mir zieht. Und wie er das gemacht hat, zeigt im Vers 45. Wie zieht Gott Menschen zum Sohn? Indem sie hören und lernen von ihm. Wieder eine Kombination auch, wie sehen und glauben. Das beinhaltet das Gelehrtsein, dass man gehört hat und davon gelernt hat. Hören kann man vieles. Man kann jemanden vor sich haben und der redet und man ist vielleicht in Gedanken, hört nur die Akustik, dumpfes Geräusch und ja, man nimmt es wahr, aber man hat es nicht richtig mitgeschnitten. Es gibt unterschiedliche Arten zu hören. Ob man daraus dann lernt, ist etwas anderes. Man kann Dinge akustisch wahrnehmen oder es ignorieren oder es auch ganz und klar verstehen, aber sich weigern, daraus zu lernen und sich dagegen zu sträuben. Der Zug des Vaters beinhaltet aber das, was man gehört hat, dass man davon lernt. Er überwindet uns Sünder durch sein Wort. Er lehrt uns. Durch die Schrift hört der Mensch das Wort Gottes oder, wie wir es auch in Römer 10 hören, durch die Predigt des Wortes. Und dadurch kann man den Herrn Jesus Christus erkennen. Dadurch kann man sich selbst erkennen, durch das Wort Gottes, sich selbst als Sünder wahrzunehmen, sich selbst als verloren zu sehen in der Schrift. Und auch durch die Schrift, durch das Wort Gottes kommt die Wiedergeburt. Jakobus 1, Vers 18, da heißt es, dass Gott uns, er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und umso dramatischer ist es, liebe Geschwister, was heutzutage gemacht wird. Ich schaute mir, müsste jetzt ein Jahr her sein, online eine Predigt an. Da sagte der Prediger, ja, das Bibellesen ist schon gut und ja, aber gerettet wurde ich, weil Jesus mir begegnet ist. Man trennt den Herrn von seinem Wort. Wolfgang Bühne meinte mal dazu, ein passendes Beispiel, ja, da hinten ist meine Frau, die mag ich, die liebe ich, aber ich glaube ihr kein Wort. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, liebe Geschwister. Und das ist wirklich dramatisch. Wie man auch probiert, beispielsweise zu sagen, ja, in der Schrift steht so und so, aber der Heilige Geist hat mir das und das gesagt. Luther sagt, der Heilige Geist reitet einher auf dem Wagen des Wortes. Sie werden sich nicht widersprechen. Und so wird der Herr Jesus Christus sich auch seinem Wort nicht widersprechen. Es ist komplett eins. Und das ist für uns wunderbar, dass wir das annehmen dürfen. Aber das ist heutzutage an so vielen Stellen, das hört sich fromm an, ja, weil mir Jesus begegnet ist. Aber es ist schlimmster Abfall. Das ist was Dramatisches. Weil man sich damit die Kraft wegnimmt. Das Wort Gottes wegstellt, was die Kraft hat, die Menschen zu erretten. Und man packt es weg. Es ist ähnlich wie über dem Humboldt-Forum. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Unsere Kultusministerin möchte gerne die Worte, die da stehen, das ist eine Kombination aus Apostelgeschichte 4 und Philipper 2, dass sich eines Tages alle Knie im Namen Jesu zu Gott, zur Ehre Gottes Vaters beugen werden. Zuerst hat die Regierung ein Schild aufgestellt, dass sie, also ich weiß nicht, ob es der Betreiber vom Humboldt-Forum war oder die Regierung, dass sie sich davon distanzieren und nun sollen sie verdeckt werden. Und somit, gut, es ist jetzt ein öffentliches Gebäude, ja. Aber wie schlimm ist es, wenn wir die Bibel entkräften und sagen, nein, wir trennen das. Kommen wir zum Schluss. Es ist Zeit. Wir haben uns am Anfang gefragt, welche Ziele verfolgt der Herr damit, als er das sagt. Ich denke, dass der Herr deutlich machen will, dass der Ursprung der Errettung in Gott, dem Vater, zu finden ist. Er muss an uns handeln. Und dies sagt er der Volksmenge, die ihre eigenen Bedürfnisse im Kopf haben. Er erniedrigt den Menschen und erhöht Gott, den Vater. Er sagt, ihr könnt selbst nicht kommen. Gott muss euch ziehen. Welchen Zweck hat das? Es hat den Zweck, dass wir verstehen, dass wir uns vor Gott erniedrigen müssen, wenn wir zu ihm kommen wollen. Das Heil steht in seiner Hand, nicht in unserer. Es ist seine Entscheidung. Und er muss es tun, ohne sein Eingreifen. Ohne, dass Gott in unser Leben eingreift, würden wir hier alle nicht sitzen. Beziehungsweise würden vielleicht hier sitzen, aber wir hätten kein Leben in uns. Er musste handeln an uns. Und das demütigt den Menschen. Und sollte ihn dazu leiten, Gott zu suchen. Und ihm zu sagen, ihn anzuflehen, Gott sei mir armen Sünder gnädig und die richtige Haltung vor ihm einzunehmen. Es geht nicht darum, um das, was wir denken, was wir brauchen, sondern es geht darum, dass der Herr weiß, was wir brauchen. Wir brauchen ihn. Der Vater weiß, wir brauchen seinen Sohn. Deswegen hat er schon damals nach dem Sündenfall zur Frau gesagt, der Same wird der Schlange, dein Same der Schlange den Kopf zertreten. Schon damals gibt er eine Prophetie auf den Herrn Jesus Christus ab. Er sollte kommen, um uns Menschen zu retten. Natürlich ist die Lehre der Erwählung präsent in der Bibel. Andererseits, kennst du ihn noch nicht? Ich kenne in der Bibel kein Beispiel, wo ein Mensch mit reumütigem Herzen und wirklicher Absicht zum Herrn kommt und der abgewiesen wird. Nein, die nimmt er auf. Und das ist die Ermutigung. Alle, die wahrhaftig zu ihm kommen, die wird er nicht hinausstoßen. Es ist reine Gnade, dass du dann sagen kannst, wie am Ende von Johannes 6 Petrus sagt, als die Volksmenge gegangen war und als auch denn eine große Zahl seiner Jünger sagt, das sind harte Worte, wer kann sie hören? Sie wenden sich ab, sie gehen weg von ihm. Und der Herr sagt zu den 12, und ihr, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Kannst du das sagen? Kannst du das bekennen? Wenn ja, sei Gott dankbar dafür, weil er hat es dir geschenkt. Lasst uns zum Schluss noch beten. Danke, Vater, dass du uns gerettet hast, dass du einen jeden in seiner eigenen Situation gesehen hast und die Wege so geführt hast, uns so gezogen hast, dass wir gekommen sind. Dein Wort hat uns überwältigt und wir verdienen, haben daran keinen Anteil. Die Ehre gehört dir allein, Herr, an der Errettung. Danke, Vater, dass du uns schon vor ewigen Zeiten gesehen hast. Herr, wer noch nicht dein Kind ist, wer noch nicht durch den Herrn Jesus Christus dich, den Vater, erkannt hat, lass ihn unruhig werden und wirke an ihm. Ich bitte dich darum, Herr, dass du noch viele, das sind die letzten Tage, Herr, aber viele, da wo wir das Wort Gottes auch ausstreuen dürfen, da wo wir über dich erzählen dürfen, da wo wir das Wort Gottes darbieten dürfen, dass du durch das Wort an ihn wirkst und sie ziehst, dass sie kommen. Bitte, Herr, rette noch viele Menschen. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Der Herr Jesus wird sie nicht hinausstoßen. Er wird sie bewahren und erhalten. Danke. Amen. Amen.